Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, zusammen im Gottesdienst zu sein und jetzt auch in der Predigtstunde, dass wir das Wort Gottes miteinander lesen können und uns ein paar Gedanken aus dem Gelesenen, Betrachteten auch machen. Ich möchte meine Predigt heute anknüpfen an das, was wir in der Sabbatschullektion gemacht haben. Wir haben über das Reich Gottes gesprochen. Und wir haben in unserem Kreis hier angefangen mit verschiedenen Gedanken über das Reich Gottes. Was fällt dir ein? Ganz spontan, ein Gedanke, ein Satz, zwei Sätze, wenn du das Wort, das Reich Gottes hörst. Und es war in der Gruppe so viele verschiedene Gedanken, und so viele verschiedene Meinungen. Und es ist schön, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, uns Gedanken darüber machen können. Ich denke, dieses Viertel jetzt kommt jetzt zu Ende, wo wir über das Gesetz Gottes gesprochen haben. Und wir erinnern uns alle, dass wir von Sabbat zu Sabbat in jeder möglichen Form über das Gesetz Gottes nachzudenken, zu sprechen. Aber ich denke, das, was heute war mit dem Reich Gottes, ist etwas, was unter den schönsten Gedanken ist, dass das Gesetz Gottes mit dem Reich Gottes auch etwas zu tun hat. Und die Frage war am Ende, ob wir im Reich Gottes auch das Gesetz Gottes haben werden. Brauchen wir nochmal Gesetz Gottes? Werden wir das Gesetz Gottes haben? Und da kam ein guter Gedanke, das Gesetz Gottes im Herzen geschrieben. Derjenige, der jetzt schon in diesem Leben das Gesetz Gottes im Herzen trägt, im Herzen geschrieben, das bleibt ein Bestandteil von ihm, von seinem Leben. Und er nimmt das auch mit, wenn er zum Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes. Wenn wir uns Gedanken über das Reich Gottes machen, möchte ich euch auf eine Reise mitnehmen. Und zwar, wir kommen auf einen Berg zusammen. Natürlich als Beobachter, als Publikum. Und wir wollen miterleben, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat auf dem Berg der Verklärung. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 17, wollen wir jetzt gemeinsam die Gedanken über diese Begebenheit Jesu mit seinen Jüngern lesen. Matthäus Kapitel 17, lesen wir Texte 1 bis 8. Matthäus Kapitel 17, Verse 1 bis 8. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Was für ein Erlebnis, wenn wir nur als Beobachter uns anschauen, was für eine Begebenheit, was für ein Erlebnis. Und wie war das auch für die Jünger, für Petrus, Johannes und Jakobus? Interessant, im Text lesen wir, dass Jesus nicht alle 12 genommen hat, sondern er hat einen engeren Kreis, öfter mal auch diesen engeren Kreis mitgenommen und mit ihnen etwas erlebt. Die Verklärung Jesu, die Herrlichkeit Jesu, hat er gezeigt seinen Jüngern. Und ich stelle mir so dieses Bild vor, sie gehen zusammen und auf einmal lässt sie Jesus stehen und er geht ein paar Schritte weiter, dreht sich zu ihnen zurück und in diesem Moment erscheinen Mose und Elia. Ein herrlicher Blick. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum Mose und Elia? Warum ist gerade Mose gekommen bei dieser Verklärung Jesu? Warum Elia? Wir haben eine Antwort, die uns bekannt ist. Ich erwähne auch diese Antwort. Mose ist der Vertreter der Gestorbenen im Reich Gottes. Jeder, der gerettet ist, der durch den Tod gehen musste und auferstanden ist, er ist dargestellt durch Mose. Ihr kennt diese Erklärung. Und Elia steht auf der anderen Seite und er ist Vertreter derer, die nicht sterben werden, sondern lebend ins Reich Gottes genommen werden. Da sind alle Menschen dargestellt oder umfasst alle Menschen, die im Reich Gottes sein werden und mit Jesus zusammen sein werden. Das ist eine Erklärung, die wir kennen. Ich habe aber in meinen Gedanken eine andere Erklärung genommen. Und diese andere Erklärung möchte ich heute in dieser Predigtstunde mit euch betrachten. Ich nehme drei Gestalten, die die Jünger gesehen haben. Jesus, Mose und Elia. Alle diese drei Gestalten haben etwas Besonderes für uns, für unsere Errettung, für uns, die wir uns auf das Reich Gottes vorbereiten. Alle diese drei Gestalten, sage ich mal, haben auch einen Berg hinter sich, wo sie eine besondere Aufgabe oder Segen Gottes empfangen haben. Und ich möchte gerne anfangen mit Jesus. Jesus steht in der Mitte. Jesus ist immer in der Mitte. In jeder Errettung, in jedem Erlösungsplan, in jedem Erlösungsgedanken steht Jesus immer in der Mitte. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist der Anfang von allen Schritten, die uns zur Errettung bringen. Jesus. Ich möchte gerne einen Text mit euch betrachten, was Jesus betrifft, und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Johannesevangelium, Kapitel 3. Für viele Christen sind das die schönsten Texte in der ganzen Bibel. Wir kennen sie fast auswendig, aber das sind die Texte, das sind die Gedanken, die uns heute in dieser Betrachtung Jesus darstellen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist der Gedanke über Jesus. Jesus ist der Anfang unseres Glaubens. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Ohne Jesus, ohne das, was er für uns getan hat, gibt es keine Errettung, gibt es kein Reich Gottes. Du kannst tun, was du willst. Du kannst an Gott glauben, Gebote halten, dich bemühen in deinem Leben, gut zu sein, aber wenn Jesus dich nicht rettet, dann bist du verloren. Und das wissen wir als Christen. Wie groß ist die Liebe Gottes, die wir erfahren durch Jesus Christus? Gott ist ein Gott der Liebe. Was bedeutet das für uns, dass die Liebe Gottes unfassbar für uns ist? Ich weiß nicht, wann du letztes Mal über die Liebe Gottes nachgedacht hast. Denn die Liebe Gottes bewegt uns. Die Liebe Gottes tut dieses Werk in uns. Wenn wir darüber nicht uns Gedanken machen, dann sind wir arme Christen. Die Liebe Gottes. Wie groß ist die Liebe Gottes für uns? Kannst du das verstehen? Als wir jetzt im Urlaub waren, waren wir am Meer. Und ich kann euch sagen, es ist schön, in der Früh am Strand zu stehen und zu beobachten, wie die Sonne aus dem Meer rauskommt. Das ist ein herrlicher Anblick. Und da siehst du nur das weite Meer, links und rechts. Auch da, geradeaus, wo du schaust, ist es offen, ein offenes Meer, nur Meer. Und dann habe ich mal zum erneuten Mal mich gefragt, was bedeutet diese Aussage, die Liebe Gottes zu uns ist weiter als das weiteste Meer, ist tiefer als der tiefste Ozean. Ihr kennt auch diesen Gedanken. Wie kannst du die Liebe Gottes verstehen, die weiter ist als das weiteste Meer? An einem Tag war das Wasser ganz ruhig und du konntest sehen, wie das schön ist in den morgigen Stunden, wenn das Wasser auch ruhig ist und du siehst gar kein Ende. Aber am nächsten Tag war das Wasser auch unruhig. Und wir haben auch erlebt, dass auch in der Nacht auch so Stürme waren und das Wasser ist so unruhig und das ist schrecklich mal nur anzuschauen, welche Kraft da ist, wie das auch tobt aus der Tiefe. Da kann keiner diese Kraft zäumen oder zähmen. Es geht nicht. Das ist die Liebe Gottes. Und ich kann euch sagen, immer, wenn ich darüber nachdenke, muss ich zugeben, ich kann das nicht verstehen. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch das verstehen kann und erklären kann, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich persönlich, dass die Liebe Gottes weiter ist als das weiteste Meer? Und stärker ist als die Wellen und Wind. Und tiefer ist als der tiefste Ozean. Ist die Liebe Gottes zu uns. Und das erfahren wir in Jesus Christus. Also ich sag's euch, es ist nicht leicht zu verstehen. Manchmal gehen wir leichtfertig über diese Gedanken hinweg. Jesus ist für uns gestorben. Die Liebe Gottes ist groß. Und dann fesselt etwas anderes unsere Gedanken. Da denken wir an uns, an unser Versagen, an unser Tun, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen und so weiter. Aber wie wenig machen wir uns Gedanken über die unendliche Liebe Gottes? Und wenn du, mein lieber Bruder, liebe Schwester und ich, wenn wir gerettet werden, dann wirst du nicht gerettet, weil du ein guter Christ warst, weil du ein guter Mensch warst, weil du Gottes Gebote gehalten hast. Du wirst nicht deswegen gerettet. Sondern du wirst gerettet, weil die Liebe Gottes, die unendliche Liebe Gottes, dich rettet. Ellen White sagt im Buch Der bessere Weg, auf der Seite 57, in Christus überschüttet uns der Vater mit seiner unendlichen Liebe. Und jetzt möchte ich Betonung legen auf dieses Wort, unendliche Liebe. Liebe, die nie aufhört. Weiter sagt Ellen White, Jesus liebt uns, wie wir sind. Sündhaft, hilflos, abhängig. Versteht ihr den Gedanken? Manchmal, ich erinnere mich auch, als ich Kind war, da war auch solche Gedanken. Wenn du nicht gut bist, dann weint Gott und er liebt dich nicht und so weiter. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke jemanden retten kann. Aber wenn Ellen White sagt, Jesus liebt uns, wie wir sind, sündhaft. Er weiß, dass unsere Natur sündhaft ist. Wir können nichts dagegen. Wir haben nicht die Frucht gegessen. Wir sind geboren mit dieser sündhaften Natur. Wir sind hilflos, sagt ihm Tess hier. Du kannst mit deiner Hilfe nichts machen. Du bist abhängig. Und viele Menschen sind abhängig. Das ist auch die Sünde da. Und dann weiter geht der Gedanke. Er weiß, dass wir zu unserer Errettung nichts beitragen können. Interessant. Ich habe gedacht, wir können was beitragen zu unserer Errettung. Du kannst jetzt aufpassen, was du sagst, wie du lebst. Und damit trägst du etwas bei dazu, dass du gerettet wirst. Aber Ellen White sagt durch den Geist Gottes, er weiß, dass wir zu unserer Errettung nichts beitragen können. Deshalb dürfen wir mit unserer Schuld und unseren Versagen jederzeit zu ihm kommen. Manchmal kommt der Teufel und sagt, du bist Sünder, du hast das und das getan. Und dann listet dir alles auf vor deinen Augen, was du getan hast und sagt dir, du bist ein Betrüger, du betrügst dich selbst und alle Leute in der Gemeinde dort. Lieber gehst du gar nicht dorthin und lass Gott fallen. Sowieso bist du verloren. Und wir kennen diese Gedanken. Und viele Menschen haben Probleme damit. Aber weil Jesus weiß, wie wir sind, wir dürfen mit unseren ganzen Versagen jederzeit zu ihm kommen. Er heilt unsere Wunden und reinigt uns vor allen Sünden. Niemand ist so sündig, dass er nicht Vergebung und Rechtfertigung in Christus finden könnte. Der bessere Weg, Seite 57. Die Liebe Gottes, tiefer als der tiefste Ozean. Und wenn wir über die Liebe Gottes nachdenken, dieser Gedanke soll uns zurückbringen zu Jesus. Komm zu ihm. Egal, was du denkst und wo du bist. Jesu Liebe ist tiefer als alles und stärker als alles in dieser Welt. Deswegen habe ich Jesus in diesem Bild auf dem Berg der Verklärung in der Mitte gestellt. Ein Anfang unseres Glaubens, Anfang unseres Glaubensweges, der alleinige uns retten kann durch seine Liebe. Zur rechten Jesu auf meinem Bild, zur rechten Seite, steht Mose. Ich habe mich gefragt, warum ist Mose auch da geschickt auf den Berg der Verklärung? Lass uns gemeinsam einen Text lesen in 5. Buch Mose, Kapitel 4. Verse 1 und 2 und Vers 6. 5. Buch Mose, Kapitel 4, Verse 1 und 2 und Vers 6. Und nun höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebet und hineinkommt in das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott, euer Väter gibt. Ihr sollt nichts dazu tun, zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Und in Vers 6, so haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, hey, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Das sind die Gebote, die ich dir gegeben habe. Tu das, sagt Mose durch den Geist Gottes, und dadurch wirst du leben. An welche Gebote denkt die Bibel hier? In der ersten Linie, wenn wir an Mose denken, denken wir an 10 Gebote. Die 10 Gebote sind ein Ausdruck seiner Liebe. Ich habe mich gefragt, was... Oh, danke schön, Jörg, danke. In dieser Gemeinde erlebe ich sehr oft, dass man an mich denkt, an meine Stimme und dass ein bisschen Feuchtigkeit nicht schlecht ist. Wir haben am Anfang Jesus genommen als die zentrale Figur. Aber neben Jesus steht Mose. Und ich frage mich, warum steht Mose da? Ist das nicht genug, wenn Gott uns liebt? Gott errettet uns. Wir haben gelesen, dass wir nichts zu unserer Errettung beitragen können. Doch als geretteter Mensch zeigt man in unserem Leben, dass wir gerettet sind. Wie kannst du zeigen, dass du an Gott glaubst? Wie? Es gibt viele, die behaupten, sie würden an Gott glauben, aber in ihrem Leben sieht man etwas anderes. Halte die Gebote nicht als ein Mittel zur Errettung, sondern halte sie als ein geretteter Mensch. Und wenn jemand gerettet ist, für ihn ist es nicht schwer, die Gebote zu halten. Die 10 Gebote. Können wir die 10 Gebote in einem kurzen Abschnitten sie jetzt mal alle erwähnen? Das 1. Gebot hilft mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da steht auch ein Zwischensatz, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Also Gott befreit zuerst sein Volk aus der Sklaverei der Sünde und dann kann das Volk Gottes die Gebote Gottes halten. 2. Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wie viele Menschen sind mehr imstande, die Bilder anzubeten von den Heiligen, die irgendwann mal gelebt haben und die von den Menschen als heilig gesprochen wurden und weniger sich an Gott orientieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr auch gehört, ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die imstande sind zu sagen, Maria hat geholfen, Maria hat geholfen. Und das war auch ein Anhaltspunkt, dass er mit Leuten spricht. 3. Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, verunreinigen.
Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen.
Die seinen Namen. Der Name Gottes geht nicht um ein Wort, obwohl wir uns hüten, nicht die Wörter, die heiligen Wörter zu sprechen. Aber der Name Gottes ist der Charakter Gottes. Wie zeigst du Charakter Gottes in deinem Leben? Das sollst du nicht missbrauchen und verunreinigen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Wann soll man an Sabbat denken? Am Anfang der Woche. Denke, das soll dein Gedanke in deinem Alltag sein. Bereite dich vor. Ehre Vater und Mutter. 5. Gebot. Ein gutes Miteinander in den Familien. Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und gerade da soll Gott verherrlicht werden. Du sollst nicht töten. Womit kann man jemanden töten?
Durch Worte.
Durch Worte auch. Rufmord. Muss man nicht Waffe in der Hand haben, sondern pass auf eure Mitmenschen auf. Nicht beleidigen. Also wir sehen lauter Schritte hier, die Gott in seiner Liebe uns gegeben hat. Du sollst nicht Ehe brechen. Halte diese kleine Zelle. Zeige deine Liebe, die Gott dir geschenkt hat. Du sollst nicht stehlen. Die Tiefe dieses Gebotes ist auch in dem, dass jemand bestohlen wird, wenn man so sagen kann, wenn er von deinem Segen nicht bekommt, was du bekommen hast. Du kannst ihm helfen, aber du hilfst ihm nicht. Er ist zu kurz gekommen. Egal, welche Hilfe da angesprochen werden kann. Gott sorgt für die Menschen, die eine Hilfe brauchen. Du sollst nicht kein falsches Zeugnis reden. Die Wahrheit, und Jesus hat immer Wahrheit erzählt. Und die Wahrheit wird auch uns retten. Du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist. Ich frage mich, warum erwartet Gott von uns als gerettete Menschen, diese Gebote zu halten? Ist vielleicht nicht genug, dass wir an die Liebe Gottes glauben? Nein, zeige die Liebe Gottes in deinem Leben. Und ich weiß nicht, ob euch auch aufgefallen ist, wenn wir im Neuen Testament lesen, da wo die Gebote Gottes aus dem Alten Testament zitiert werden und aufgelistet werden, es ist sehr oft und viel mehr die Gebote von der zweiten Tafel. Deine Mitmenschen, Liebe zu deinen Mitmenschen. Wenn du deine Mitmenschen liebst, dann liebst du auch Gott. Das ist ein Gedanke aus der Bibel. Im 1. Johannesbrief lesen wir, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber liebst deinen Bruder nicht, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst, der da ist? Gott hat uns seine Gebote gegeben, damit wir unseren Glauben und das, dass wir gerettet sind, auch in der Tat zeigen können. Warum bekämpfen Menschen diese Gebote? Wo sind die Gebote Gottes im Neuen Testament, im Neuen Bund geschrieben? Haben wir auch in unserer Lektion gehabt. Im Herzen der Menschen. Gott möchte auch das in dein Herz reinschreiben. Das war mein Gedanke, wo ich das Gesetz von Mose oder durch Mose gegeben mit der Berg der Verklärung in Verbindung gebracht habe. Wir denken an Jesus, der alles für uns getan hat. Und dann, wenn wir gerettet sind und diese Erlösung auf uns genommen haben, dann bist du frei und du kannst die Gebote Gottes halten, was er von uns erwartet. Aber dann gehe ich auf die andere Seite und da sehe ich den Elia. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist Elia da? Jetzt klammere ich mal aus diese Erklärung, dass der Elia ein Vertreter der Liebenden ist, sondern in diesem Zusammenhang mit der Erlösung, was hat Elia damit zu tun? Elia, Jakobusbrief sagt uns, er war auch ein sterblicher und schwacher Mensch wie wir alle. Und das möchte uns, dadurch möchte uns Jesus, Gott, durch sein Wort auch ermutigen. Elia war genauso sterblich und schwach wie wir. Was hat Elia erlebt? Elia hat eine große Tat getan. Ihr erinnert euch an den Berg Karmel mit so vielen Baal-Propheten und diese große Zeichen, was Gott gesagt hat und gegeben hat, durch Elia. Und wir können sagen, ach, Elia hat's gut, was Gott durch ihn getan hat. Aber im nächsten Moment sehen wir diesen großen Menschen als einen Schwachen, einen Schwächling, der wegflieht, der keine Kraft mehr hat, der Versager, der auch sterben wollte. Gott, nimm mich, nimm meine Seele. Ich möchte sterben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia erlebt eine Schwäche. Und in dieser Schwäche möchte Gott uns auch begegnen. Deswegen steht Elia neben Jesus. Unsere Erfahrung. Wir können einen Text lesen im 1. Könige, Kapitel 19, Vers 11. 1. Könige, Kapitel 19, Vers 11. Oder ab dem Vers 11. 1. Könige 19, ab dem Vers 11. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Und so weiter. Hier sehen wir einen Menschen in einer Stunde, in einem Moment der Schwäche. Ein großer Mensch, ein großer Diener Gottes, der so große Dinge mit Gott getan hat, der einer war, durch den Gott einiges getan hat, so eine Erfahrung oder viele Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Und in diesem Moment ist er ganz schwach. Er hat Angst. Er hat keine Kraft mehr in sich. Ich möchte da eine Parallele zu uns ziehen. Vielleicht hast du irgendwann in deinem Leben auch große Erfahrungen mit Gott gemacht oder gehört von den anderen. Vielleicht waren wir auch stark im Glauben. Aber jeder Mensch hat seine Versuchung und jeder Mensch hat auch seine Schwäche. Und wenn du schwach bist, was dann? Ist das dann alles vorbei? Interessant war mir hier zu lesen und zu sehen, Gott kommt und zeigt sich einem Schwächling, der vielleicht am Boden zerstört ist. Er liegt am Boden, im Staub, und Gott zeigt ihm seine Macht. Zuerst kommt ein starker Wind. Du hast das Gefühl, dass dich die Berge bewegen von diesem starken Wind. Da kommt ein Erdbeben. Vielleicht bebt die Erde unter dem Schwächling, und er erlebt das. Und da kommt ein Feuer. Aber nach dem Ganzen war oder ist zu lesen, Gott war nicht im Wind, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Feuer. Was wollte Gott ihm zeigen durch Wind, Erdbeben und Feuer? Gott wollte ihm seine Macht und seine Stärke zeigen, aber warum? Wollte er ihn erschrecken? Wollte er ihm zeigen, wie es schrecklich ist, wenn jemand so Schwächling ist? Was hast du getan? Da, wo du mich hättest verherrlichen sollen, bist du weggegangen, du Schwächling. Und ich erlebe immer wieder, dass die Menschen mehr über die Höhle sprechen und über Feuer, über Gericht Gottes, als über die Liebe Gottes, die dich tatsächlich verändern kann. Wer von den Menschen heutzutage wird sein Leben verändern, wenn du kommst und sagst, du wirst brennen im ewigen Feuer Gottes? Ich glaube nicht, dass jemand da verändert sein Leben und sagt, oh ja, ich muss aufpassen. Heutzutage kannst du nicht die Leute, die Kinder kannst du nicht erschrecken, geschweige denn erwachsene Leute. Die Liebe Gottes kann dich verändern. Aber es gibt tatsächlich auch solche Gedanken, die mehr über schreckliches Gericht Gottes sprechen, als über die Liebe Gottes. Und von daher ist die Frage, was wollte Gott zeigen? Wollte Gott ihn zeigen und ängstlich machen mit dem Ganzen? Ich bin mir sicher, dass das nicht die Absicht Gottes war. Gott wollte ihn aufbauen. Schau mal, mit wem du zu tun hast. Gott ist nicht ein Schwächling. Gott ist ein starker Gott, der die Berge bewegt. Das Erdbeben ist eine ein Zeichen der Stärke Gottes. Und wenn du in deinem Versagen auf dem Boden zerstört bist, dann denke an einen starken Gott, der stärker ist als alle unsere Probleme, alle unsere Versuchungen und alle unsere Sorgen. Wir haben einen starken Gott. Und er wollte gerade dem Schwächling das zeigen. Und dadurch hat der Schwächling neue Kraft bekommen. Nicht durch irgendwelche Angst. Da gibt's noch ein Gedanke von Ellen White im Buch Der bessere Weg. Wenn du zweifelst und verzagt bist, dann blicke auf Jesus, deinen Fürsprecher beim Vater. Danke Gott, dass Christus dein Geschick, in die Hand genommen hat und halte dich an ihn. Seite 59. Wenn du zweifelst und verzagt bist, dann blicke auf Jesus. Danke Gott, dass Christus dein Geschick in die Hand genommen hat. Ihr Lieben, wir sind manchmal auch schwach. Wir liegen manchmal auch am Boden im geistigen Sinne und wissen nicht, was wir tun sollen. Aber Gott sagt uns, ich bin ein starker Gott und ich möchte dich aufrichten. Ich möchte mit dir sein. Der Berg der Verklärung hat mir viel zu sagen. Vor allem wir, die wir uns auf das Reich Gottes vorbereiten. Und jetzt vielleicht eine kurze Zusammenfassung. In der Mitte, als Zentrum, ist Jesus und seine große Liebe, die wir Menschen nicht verstehen können. Du bist nur gerettet durch die Liebe Gottes. Und als ein geretteter Mensch, der durch die Liebe Gottes gegangen ist und die Rettung genommen hat, dann bist du befreit und bist du stark, auch nach dem Willen Gottes zu leben. Und in deinem Leben hast du solche und solche Erfahrungen gemacht und wirst auch machen. Auch wenn du schwach bist, auch wenn du als Versager dastehst und vielleicht Zweifel hast, dann geh zu Jesus. Komme zurück ins Zentrum. Da willst du neue Kraft empfangen. Für mich ist das die Botschaft von der Berg der Beklärung oder vielleicht eine der Botschaften. Möge Gott uns auch segnen und uns helfen, dass das auch unsere Erfahrung im Leben sein kann. Diese drei Schritte. Und immer wenn du Schwächling bist, denke an Elia, der genauso ein schwacher Mensch war wie wir, aber großartige Dinge mit Gott erlebt hat. Möge Gott uns segnen, dass wir auch so leben und uns vorbereiten auf die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Jesus. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zeit, die du uns gegeben hast, die Stille und deinen Segen, um dein Wort zu betrachten. Wir danken dir für den Berg der Verklärung, für dieses Bild, für diese Begebenheit. Herr Jesus, du stehst in der Mitte unseres Lebens. Du bist das Zentrum. Durch deine große Liebe sind wir gerettet. Durch dich erfahren wir die große, unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Bitte hilf uns, dass wir das verstehen können in unserem Leben. Befreie du uns, dass wir auch deinen Willen tun können. Und bitte sei du mit uns in unserem Alltag, in unseren Schwächen, in unseren Problemen und Sorgen, dass wir alles mit dir bewältigen können und dass wir wissen, du bist ein starker Gott. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer gute Erfahrungen mit dir zu machen und dass unser Glaube auch stärker sein kann. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute vor dir steht in dieser Gemeinde, segne du uns und lass dein Wort wachsen in uns und dass wir immer gute Entscheidungen treffen können. Ich bitte dich auch für diejenigen, die heute nicht da sind. Ich bitte dich für die Interessierten, die dein Wort betrachten, die auch in den Bibelkreisen kommen. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist Früchte bringst in ihren Herzen, dass sie auch ihre Entscheidung treffen können, dir näher zu kommen und die Erlösung, die du jedem Menschen angeboten hast, auch anzunehmen. Bitte dich für unsere Kinder und Jugendlichen. Lass uns alle auf dich schauen, denn der große Tag, wenn du wiederkommst, Herr Jesus, kommt uns entgegen und wir wollen alle vor dir stehen. Und das Reich Gottes, das du uns auch heute auf eine besondere Weise ans Herz gelegt hast, wollen wir mit dir erreichen und mit dir leben in deinem ewigen Reich. Nochmal vielen Dank für deinen Heiligen Geist, für deine Hilfe und die Erlösung durch Jesus Christus. Im Namen Jesu. Amen.